herzlich willkommen zur Folge 78 des Aue-Podcasts Zweigekreuzte Mikros. Ja, wir sind am Ende der Saison angekommen, einer ziemlich verkorksten Saison, muss man jetzt ja sagen, nach dem verlorenen Sachsen-Pokalfinale am Wochenende. Wir wollen aber mit euch nochmal den Blick auf die letzten Spiele werfen. Wir wollen nochmal uns angucken, welche neuen Spieler aktuell für die nächste Saison schon unter Vertrag genommen wurden und werten natürlich auch in unserer diesjährigen Saisonabschlussfolge unsere und eure Saisonwetten aus und haben, glaube ich, nochmal so ein ganz rundes Paket heute für euch zusammengeschnürt. Heute mit dabei ist Martin. Hallo Martin.
Hi.
Tobias müssen wir leider entschuldigen. Wir sind dann heute hier nur zu zweit. Ja, und gehen, glaube ich, denke ich mal, Martin, direkt rein. Wir gucken uns die letzten zwei Spiele an und schauen jetzt auf das letzte Saisonspiel in der dritten Liga, was uns nach München führte. Ich glaube, du hast dich auch früh aufgemacht, um nach München zu fahren. Wann bist du in Potsdam gestartet?
So Viertel vor sechs, glaube ich.
Und dann, wann war das Spiel? 14
Uhr? Oder Viertel vor fünf sogar. Nee, um halb zwei.
War irgendwie eine komische Zeit, ne? Irgendwie
ja, wegen der ersten Liga war es halt ein bisschen früher.
Ja, okay. Insgesamt denke ich auch ein ganz, ganz erfolgreicher Auftritt. Also sagen wir mal, ein Abschluss, der für die Saison okay war. Auswärts bei einem dann doch in der Rückrunde auch sehr starken Münchner Team. Sean Seitz schießt uns gleich am Anfang mit 1-0 in Führung und wir kriegen dann einen Elfmeter, der uns dann leider das 1-1 bringt. Aber ich glaube, unterm Strich war es dann auch ein erfolgreicher Auftritt. Wie hast du es denn, Martin, von der Pressetribüne gesehen?
Also auf jeden Fall sehr volles Stadion. Es war vor dem letzten Spiel, es hat auch so eine Blaskapelle noch gespielt. Ich glaube, das machen die immer zum letzten Heimspiel. Dann haben die den 60er Marsch gespielt vor der Westtribüne. 1860 hatte eine große Choreografie zum 165. Vereinsjubiläum. Gästeblock war ausverkauft, fand ich aber relativ leise auch an dem Tag. Und dann gab es ja auch während des Spiels irgendwie noch so eine Aktion von so ein paar Bayern-Fans, die so einen Banner gezeigt haben Richtung 60. Das habe ich aber auch nur in den Medien gesehen, also auch gar nicht selber wahrgenommen. Aber
stand da drauf?
Das weiß ich gar nicht mehr. München, dass sie die Nummer 1 sind in München oder sowas in die Richtung. Okay. Und was ich schon nochmal ganz interessant fand, also es ist keine Pressetribüne, sondern eine Presse quasi Reihe, die allerletzte Reihe. Und die Reporter für den Gastverein, die sitzen auf der ganz anderen Seite sozusagen Richtung Gästeblock hin. Und der Presseraum ist halt auf der Westkurvenseite und da muss man halt bei jedem Wechsel einmal durch die komplette Tribüne da stapfen und da ist halt kaum Platz, so überall Leute sitzen. Also das war nicht so cool. Naja, Klagen auf hohem Niveau.
Ja, aber ich denke, auch die zahlreichen Gästefans, die uns begleitet haben, hatten, glaube ich, eine gute Zeit, war ja, glaube ich, ganz schönes Wetter und dann auch noch ein erfolgreicher Auftritt. Also ich glaube, das war dann so alles in allem ein guter Ausflug insgesamt, auch mit einigen, die, glaube ich, dieses Spiel nicht vergessen werden, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Du hast auch nach dem Spiel nochmal die Chance gehabt, mit Spielern von uns zu sprechen, zum Beispiel mit Edin Majacek. Hören wir mal rein.
Erik Majacek, heute 1-1 bei 60 München. Ist doch ein gelungener Saisonabschluss, oder?
Kann man so sagen. Ich meine, die Woche war brutal schwierig. Wenig Spiele auf dem Platz, wenig Spiele am Training. Wir haben uns trotzdem gesagt, dass wir als Mannschaft hier nochmal enger zusammenrücken wollen, nochmal auch den Fans was bieten wollen. Ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Und jetzt können wir einen vollen Fokus auf nächste Woche schieben.
Heute war auch Debüt von Max Ullich. Wie fandst du sein Debüt?
Respekt, vor so einer Kulisse so eine Leistung abzurufen, muss man Hut vorziehen. Saubere Leistung und der Junge hat Potenzial und er muss bodenständig bleiben und dann wird es ein ganz großer, glaube ich.
Nächste Woche steht für dich ein Duell in der Heimat an. Du bist ja aus Leipzig oder Umgebung. Was erwartest du vom Pokalspiel gegen Lok Leipzig?
Ja, für mich ist natürlich ein besonderes Spiel, aber jetzt ist erstmal egal, was mit mir ist. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft, als Truppe die Saison persönlich abschließen. Den Pokal, der für uns alle, für den ganzen Verein extrem wichtig ist, ins Erzgebirge holen. Das ist der Ansatz und so fahren wir auch nächste Woche nach Leipzig und wollen unbedingt das Ding holen.
Viel Erfolg beim Pokalspiel.
Dankeschön.
Ja, aufs Pokalspiel gucken wir gleich. Aber ja, derjenige, der das Spiel nicht vergessen wird, das hat Ede ja hier auch schon angesprochen, Max Uhlich mit seinem großartigen Debüt. Erstes Spiel für den Junge, der ja auch noch U19 spielt. Note 2,5 in Kicker, also wirklich wirklich starkes Spiel. Nur durch den Elfmeter bezwungen. Und ich glaube, in einem ersten Profispiel im Grünwalder Stadion gegen 68 zu spielen das und dann ein 1-1 zu holen mit so einer starken Leistung, das gebührt schon großen Respekt, so wie Ede das ja auch gesagt hat. Tim Kipps und er hatten ja nochmal am Ende so zwei Spiele bekommen. Und ich glaube, Tim Kipps hat aber im Vorfeld sicherlich gedacht, das Spiel gegen Sandhausen ist ein einfacheres als gegen 60. Aber Max hat das, finde ich, super gemacht, oder Martin?
Ja, absolut. Also super Typ. Bisschen, glaube ich, noch ungewohnt für ihn, so Interviews zu geben, aber sehr souverän gemacht. Und ich glaube, er hat auch von Martin Mendel dann nochmal viel Unterstützung bekommen vor Ort und natürlich auch von den Aue-Fans, die dann hinter ihm standen und dann auch, ja, keine Ahnung, mit ihm abgeklatscht haben nach dem Spiel. Ich glaube, das macht doch einfach nochmal viel mit so einem jungen Spieler. Und ja, ich glaube, das ist einfach der Keeper, der viel Potenzial hat, und es ist ja auch noch nicht so ganz klar, ob Tim Kipps nächste Saison jetzt bei uns bleibt. Hatten wir ja auch letzte Folge im Interview, und da hat das ja auch noch so ein bisschen offen gelassen. Ich weiß halt nicht, ob er sich auf die Bank setzt, wenn er die Nummer 3 nur noch sein sollte.
Ja. Du hast Max Uhlich vors Mikro bekommen. Hören wir mal rein.
Max Uhlich, herzlichen Glückwunsch zum Profidebüt. Wie war es für dich, heute auf dem Platz zu stehen?
War sehr besonders. Das Gefühl, das erste Mal auf dem Rasen zu stehen. Gerade vor ausverkauften Stadion ist das immer noch mal ein größerer Push. Aber standen alle hinter mir, Vereinsmitglieder hier, alle waren da, haben mich gepusht. Und daher war es schon sehr top.
War es abgesprochen mit Martin Mendel oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das war alles abgesprochen. Wir haben gegen Ingolstadt die Klasse gehalten. Da haben wir gesagt, es sind noch zwei Spiele zu vergeben. Und da haben wir gesagt, ein Spiel Kipsi, ein Spiel ich. Und da haben wir es halt so festgelegt, dass ich hier spiele.
Heute war wieder der Gästeblock ausverkauft. Wie fandest du den Fansupport in dieser Saison?
Sehr cool. Also ich bin ja selber, wo ich noch kleiner war, immer mal mit drüben gewesen. Hab mir das schon mal mit angeguckt. Also ist immer geil. Gerade die Fans im Rücken zu haben, lautstark, dominant, ist schon geil.
Max Uhlich, vielen Dank und viel Erfolg beim Pokalfinale.
Dankeschön.
Ja, souverän im Spiel, Max Uhlich, und ich finde auch ganz souverän am Mikrofon. Guter Typ. Und ja, ich glaube, man kann ja betonen, das ist einer von uns, der dann auch, wenn er sagt, früher selbst in der Kurve stand und jetzt auf einmal vor der Kurve unten auf dem Platz steht. Wenn das mit der Leistung passt, ist es doch wunderbar, wenn wir da jemanden auch als Nachfolger für Martin Mendel dann aufbauen können. Und ich hatte es auch so wahrgenommen, Martin, dass er auch schon fest die Nummer 2 dann nächstes Jahr sein soll, oder?
Ich denke, das ist auf jeden Fall gerade die Überlegung. So wie ich das rausgehört habe, auch in verschiedenen Gesprächen mit Matze Heidrich, ist er, glaube ich, auch ziemlich überzeugt von ihm.
Ja, jetzt muss man eben gucken. Tim Kipps hat es schon angesprochen. Luis Lord, der von den Stuttgarter Kickers wahrscheinlich wieder zurückkommt. Oder erstmal ja wieder zurückkommt. Ja, ich glaube, von den beiden wird sich wahrscheinlich auch keiner in der aktuellen Karrieresituation als Nummer 3 in Aue sich auf die Bank setzen. Also ich gehe mal davon aus, die zwei werden uns verlassen und wir werden nochmal irgendwie einen dritten Torwart uns holen. Drittes Interview, was du geführt hast in München, war noch mit Kilian Jakob. Kilian, der ja dann schon mal bei seinem neuen Arbeitgeber vorgespielt hat, auch, finde ich, auch ein ganz gutes Spiel gemacht hat, auch sich nochmal voll reingehauen hat für uns.
Die Vorlage,
genau, für Sean Seitz dann auch super gemacht, super nochmal rübergelegt, genau im richtigen Moment. Wir hören mal rein, was Kilian zum Spiel gesagt hat.
Kilian Jakob, heute dein letztes Spiel für Aue in der Liga und dein erstes Spiel auch bei deinem neuen alten Verein. Wie fühlt es sich an, vor allen Dingen, nachdem du eine schöne Vorlage zum 1-0 gemacht hast?
Ja, also es war natürlich ein besonderes Spiel für mich. Dass dann so früh man dann auch an einem Tor beteiligt ist, ist dann nochmal irgendwie was anderes. War insgesamt mit meiner Leistung auch zufrieden. Ich glaube, wir haben es auch als Team sehr gut gemacht. Ist halt dann bitter mit dem Elfmeter. Und dass wir da nur einen Punkt hier holen. Aber ich glaube, das war jetzt ein ganz gelungener Saisonabschluss in der Liga. Und ja, da kann man dann positiv aufs neue Jahr oder auf die neue Saison schauen.
War es Elfmeter aus deiner Sicht?
Ja, also ich berühre ihn oder ich ziehe. Ob es für einen Elfmeter reicht, weiß ich nicht. Da bin ich kein Schiedsrichter. Ich muss es mir nochmal anschauen. Irgendwas muss ich in der Situation machen, sonst funktioniert es nicht, aber ja.
Heute war auch wieder ein ausverkaufter Gästeblock. Wie fandst du den Fansupport diese Saison?
Ja, super. Also egal, wo wir waren, immer Fanunterstützung. das ist schon super und auch jetzt, als ich dann noch auf der Bank saß, also da hörst du halt unsere Fans dann auch sehr laut. Deshalb, ja, will ich mich dafür bedanken, für die vielen Fans, die überall hin mitreisen. Ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich. Und da muss man jedem Einzelnen ja einen Dank aussprechen.
Jetzt steht noch das Sachsen-Pokalfinale an gegen Lok. Was erwartest du da?
Ja, also wir wollen den Pokal gewinnen. Ich glaube, da gibt's keine zwei Meinungen. Und schlussendlich ist dann egal, wie man spielt. Hauptsache, man gewinnt. Lok ist natürlich jetzt auch mit der Relegation, die sie dann wahrscheinlich haben. Müssen sie da auch drauf schauen. Aber ich glaube, wir müssen einfach auf uns schauen und unsere Leistung am Platz bringen. Und dann schlagen wir die auf jeden Fall.
Kilian Jakob, vielen Dank.
Ja, kam dann doch anders, als man hier noch gedacht hatte. Aber ja, guter Typ, Kilian. Also ich glaube, er hat sich auch, einer der wenigen, die sich auch so regelmäßig, finde ich, sportlich gesteigert haben. Diese Saison fand ich ihn auch richtig stark. So in der Rückrunde dann etwas abgebaut tatsächlich, aber so gerade in der Vorrunde hat es...
Vielleicht hat ihn ja das Wechseltheater auch schon ein bisschen, sagen wir mal, negativ beeinflusst. Das hatte man manchmal schon so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht mehr mit so ganzen vollen Herzen vielleicht dabei war und dann doch vielleicht schon vorher zu 60 wollte oder so, aber man kann ihm da auch, ja, man kann ihm da auch nicht so viel vorwerfen. Ich finde das auch richtig schäbig, wenn jetzt Leute anfangen mit, ja, warum macht er denn da das Foul? Ja, guckt euch die Zähne nochmal an. Ja. Wenn er da nicht hingeht, dann ist er halt weg. Also, er muss halt irgendwas machen, das hat er ja auch nochmal gesagt. Und dass er den dann hält, das ist nun mal das Dümmste, das ist aber auch das Einzige, was er in der Situation noch machen kann.
Ja, man versucht ja dann auch immer so an der Grenze zum Illegalen sozusagen da zu agieren, um sich irgendwie eine bessere Position zu verschaffen. Und ja, mal klappt's, mal klappt's nicht. Deswegen würde ich ihm da auch nie einen Vorwurf machen.
Er war auf jeden Fall nach dem Spiel ein gefragter Interviewpartner, aber bald haben sie ja noch mehr Zeit, ihn zu interviewen, die ganzen Münchner Medien. Also ich war so weg und dann kam erstmal eine Traube an 60 Reportern an. Ja. Und auch nochmal vielen Dank an Dennis vom Verein, der mir sein Stativ geliehen hat.
Ja. Sehr gut. Aber auch eine richtig wichtige Sache hat Kilian Jakob nochmal betont, nämlich etwas, was dieses Jahr gut funktioniert hat. Und das gab ja nicht so viel in diesem Jahr. Und da will ich nochmal drauf hin. Das war nämlich der Fansupport. Also nicht nur im Spiel gegen 1860, sondern wenn man so auf die Zahlen der Zuschauenden guckt mit gut 9.000 oder knapp 9.000 im Schnitt bei den Heimspielen und die Auswärtsfahrer, die super viel mitgemacht haben und egal zu welcher Zeit angepfiffen wurde, da in sehr großer Menge einfach immer vor Ort war und das bei so einer wirklich sehr durchwachsenen und eher, muss man ja sagen, schlechten Saison, also da Hut ab. Und Martin, du gehörst ja da auch dazu, wie viel ihr dann sozusagen auf euch nehmt, um dann überall hinzufahren oder auch gerade zu den Heimspielen, ist es ja doch auch ein gewisser Aufwand für viele, dann nochmal sich aufzumachen ins Erzgebirge, da dem Verein so einen Support zu geben und 9.000 Leute jeden Heimspiel reinzuschicken. Das ist schon richtig stark und auch der Support an sich war natürlich auch immer super, egal wie die Spiele liefen. Sagen wir mal, jetzt hat sich vielleicht ein bisschen im Sachsen-Pokalfinale, gucken wir gleich drauf, noch mal ein bisschen entladen, die Spannungen, aber sagen wir mal, bis zum letzten Spiel in der dritten Liga war das ja wirklich ein sehr herausragendes Supporterjahr.
Ja, also es waren im Schnitt 734 Zuschauer laut der Tabelle von Drittliga Online, und damit sind wir auch der letzte der großen Vereine. Darunter kommen dann schon die zweiten Vereine und die kleinen Vereine, sage ich mal. Also wir haben dann schon mal das Dreifache vom BVB 2. Und ja, naja, die großen Vereine, die ersten 10 haben halt über 1.000 im Schnitt, das ist klar.
Auswärtsfahrer meinst du?
Ja.
Jetzt, ne? Ja, naja. Ja, aber da sieht man halt auch mal, welches Potenzial da drin steckt. Ne? Wenn du dir überlegst, zu welchen Spielen hier die Leute dann trotzdem gefahren sind, obwohl es halt irgendwie nur im Mittelfeld irgendwie gefühlt um wenig geht oder auch nur um den Abstieg geht. Trotzdem sind die Leute hingegangen und haben sich das dann angetan und haben dann das Geld dafür ausgegeben. Da sieht man, wie viel Potenzial da drin steckt, wenn es dann mal gut läuft wieder, in welche Sphären wir dann kommen. Und das ist
wobei natürlich gerade die Heimspiele schon ein Problem ist, dass die anderen Vereine im Schnitt so viel Zuschauer mehr haben. Vor 10 Jahren waren wir im oberen Drittel, jetzt sind wir im unteren, jetzt sacken wir langsam so ins untere Drittel oder zumindest mal in die untere Hälfte ab, und das können wir durch das Sponsoring nicht auffangen. Also das ist schon ja, das sind ja absolut, in absoluten Zahlen hat ja Dynamo Dresden mehr als dreimal so viel Zuschauer und damit auch dreimal so viel Einnahmen grundsätzlich. Ja.
Trotzdem, auf der sportlichen Ebene würde ich mich immer mit Dynamo vergleichen. Und wir haben auch dieses Jahr bewiesen, dass wir auch gut mithalten können mit Dynamo. Aber bei den Zuschauerzahlen und so weiter und gerade bei den finanziellen Rahmenbedingungen, glaube ich, sind sie uns einfach auch schon ja seit, eigentlich muss man ja sagen, schon immer einfach weit voraus. Umso besser ist es, dass wir hier Jahre, Jahrzehnte lang einfach mithalten, diesem Verein, die einfach so viel bessere Rahmenbedingungen haben. Das muss man dann auch dazu.
Naja, ich meine, das ist jetzt nicht nur Dynamo, aber andere Vereine sind halt auch in einer anderen Kategorie. Und das, was man an Zuschauern, Zuschauereinnahmen so macht, ist nun mal sehr viel.
Klar, ja. Gerade in dieser Zeit. Gut, kurzer Cut unter diese Drittligasaison. Wir beenden die Saison auf dem 13. Platz mit 15 Siegen, 5 Unentschieden und 18 Niederlagen. Haben 15 Punkte auf den Relegationsplatz, der uns fehlt sozusagen nach oben, und 7 Punkte auf den ersten Abstiegsplatz und ein Torverhältnis von minus 13 Toren, was auch eher mies ist bei 50 Punkten, die wir dann insgesamt geholt haben. Und ja, nach Platz 6 im letzten Jahr und dem Platz 14 dann im ersten Drittliga-Jahr nach dem Zweitliga-Abstieg sind wir jetzt sozusagen wieder auf Platz 13 angekommen. Also auch da sieht man so eine gewisse Wellenbewegung. Wenn man sich das anguckt, können wir ja eigentlich ganz positiv dann auf nächstes Jahr gucken. Wir müssen leider gucken auf das Sachsenpokalfinale, Martin. Und das fand statt am Samstag im Bruno-Plache-Stadion und ging 6-5 verloren nach Elfmeterschießen. Auch du warst da wieder vor Ort. Wie war die Anreise für dich? Wie muss man sich das vorstellen in so einem aktuell noch Viertligastadion?
Also ich musste erstmal zur Tankstelle meine Pressekarte abholen. Das war ein ganz schöner Ritt, weil die Tankstelle ungefähr am Ortsausgangsschild war. Aber alles gut, also kam dann am Stadion an, super nett vom Pressesprecher begrüßt worden, eingewiesen worden, also da war alles total entspannt und ich bin auch froh, dass ich diesen ganzen Gästezirkus, Anreisezirkus da nicht mitmachen musste. Also wenn du dir die Anreise-Infos durchgelesen hast, das war ja abenteuerlich, wo die Leute teilweise dann langkutschiert wurden und Busverkehr aus Markkleeberg, ja, das sind locker Viertelstunde, 20 Minuten, die man dann mit dem Bus fährt, also interessantes Konzept. Es kann in der dritten Liga eigentlich nur katastrophal werden mit den Gästefans da, weil einfach gibt halt nicht genug Gästeparkplätze oder sie schaffen es einfach auch nicht, die Leute da hinzuschatteln oder was. Und naja, ich bin halt mit der, also mit dem Schienenersatzverkehr gefahren. Die Straßenbahn fährt da aktuell auch nicht. Also auch für die Heimfans nicht so cool. Und ja, ich war ja schon zweimal da und wenn es voll ist, ist es schon es ist schon auch ein sehr enges Stadion. Also das ist eigentlich ganz, ganz cool. Es hat ganz viel, ist halt sehr alt, ne? Also da müssen sehr viel am Stadion machen. Gibt sehr viele Pufferblöcke. Hinterm Tor zum Beispiel auf gegenüber davon der Gästeseite, da ist ja gar kein Stehplatzbereich mehr, haben sie ja zurückgebaut und ja, aber also vom Pressekonzept halt mega gut. Ich war auf dem Presseturm, auf dem Fernsehturm die meiste Zeit. Und halt noch am Ende dann so ein bisschen im Innenraum vor der Gästekurve.
Ja, zum Spiel, glaube ich, braucht man wenig zu sagen, weil es einfach wenig Höhepunkte gab. Gefühlt Leipzig hat sich Mühe gegeben, konnte aber spielerisch dann irgendwie nicht groß aktiv werden. Und wir hatten einfach enorme Probleme, irgendwie in Druck aufzubauen, auf den Gegner und Chancen zu kreieren, was an Gründen lag, wie dass wir viele Verletzte hatten, keine richtige Trainingswoche hatten, aber irgendwie auch wahrscheinlich bei vielen die Luft raus war. So fühlt es sich jedenfalls an, als ich das Spiel dann im Fernsehen angeguckt habe. Wie war es denn vor Ort?
So ähnlich, würde aber sagen, Solok hat eher sogar noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt, hatte ich das Gefühl, weil sie jetzt ja Mittwoch auch schon wieder gegen Havelse spielen. Und ich war ja letzte Woche in Havelse und habe mir die angeguckt, also die haben gegen Oldenburg gespielt. Und ich weiß halt auch nicht, also für Lok, das wird kein leichter Spaziergang durch die Relegation. Also Havelse hat auf jeden Fall auch eine gute Mannschaft.
Das ist natürlich auch eine schwierige Situation für Lok gewesen, ne? Wochenende erst die Saison dann unter Dach und Fach gekriegt, so am letzten Spieltag, wo sie alles reinhauen mussten. Dann jetzt Sachsen-Pokalfinale und dazwischen, eher danach, ist dann eher das die wichtigsten beiden Spiele, um das Saisonziel Aufstieg zu erreichen, noch danach. Mega Zeitplan, aber ja, im Endeffekt haben sie ja dann alles richtig gemacht und haben sich irgendwie ins Elfmeterschießen gerettet und da gewinnt dann halt am Ende der Glückliche und leider war der dumme Tim Hoffmann von uns sozusagen, der leider dann halt verschießen musste, aber da schon mal gar keine Schuld an Tim Hoffmann, weil ich glaube, er war gut geschossen, der Elfmeter, und der Torwart hat sich einfach für die richtige Ecke entschieden. So dass ich dann auch überhaupt nicht so den Disput dann so im Nachgang, den Tim Hoffmann irgendwie ertragen musste, gerade in den sozialen Medien oder wahrscheinlich auch vor Ort dann so ein bisschen ertragen musste. Das ist halt schade, wenn man irgendwie so ein Spieler auch nach so einer Aktion, die er, was er ja nicht extra gemacht hat oder wo er auch jetzt keinen Ehrgeiz man ihm vorwerfen kann oder was auch immer. Es ist halt ein verschossener Elfmeter. Dem Junge wird es am meisten leid tun. Aber leider ist dann halt das Spiel so gelaufen, wie es gelaufen ist und das Ergebnis war so, wie es ist. Martin, du hattest am Ende noch die Chance, auch mit Edin Majacek wieder zu sprechen.
Wie sieht es denn aus nach dem Spiel heute?
Ja, wir sind brutal leer. Wollten unbedingt den Turkana Aue holen, ist uns nicht gelungen und wir wollten diese Saison verwöhnlich nicht abschließen. Ist uns auch nicht gelungen. Dementsprechend leer sind wir gerade alle.
Du warst mittendrin quasi bei diesem Fan-Disput, sage ich mal, habe ich zumindest aus der Ferne gesehen, was war da passiert?
Also mir ist doch verständlich, dass die Fans unglaublich sauer sind nach der Saison. Kann ich jeden Einzelnen verstehen. Nichtsdestotrotz ist Tim Hoffmann ein 19-Jähriger, der hier vor 12.000 seinen Elfmeter verschießt. Das kann immer passieren. Und den dann so zu beleidigen, das verstehe ich nicht. Deswegen, das ging dann ein Stück weit zu weit. Aber natürlich im Schluss und Ganzen kann man natürlich die Enttäuschung der Fans verstehen.
Woran hat es euch gelegen, dass man eben diesen Pokal denn nicht holen konnte?
Naja, wir wussten, dass Lok uns das Spiel überlässt. Da haben wir versucht, Lösungen zu finden. Die haben wir nicht ganz gefunden. Hatten wenig Abschlüsse. Das Spiel ist dann so dahin gependelt. Aber nichtsdestotrotz hatten wir immer Kontrolle. Aber uns hat dann so ein Stück weit gefehlt, dass wir einen Lucky Punch setzen. Das ist uns leider nicht genommen. Und im Elfmeterschießen, ja gut. Das kann immer passieren, dass man da auch mal verliert.
Das stimmt. Trotzdem, bevor es zum Elfmeterschießen kommt, weil es war nur mein Eindruck, gut, mit dir habe ich ja jetzt ein Feichen, der das sagen kann, aber mir hat so ein bisschen das letzte Feuer gefehlt, so dieser letzte Druck, der letzte Wille, heute das unbedingt ziehen zu wollen.
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Natürlich kommt alles zusammen. Die Personallage soll jetzt kein Ausreden sein, der Platz, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das von außen ein Stück weit aussieht, dass wir nicht wollen, aber wir haben uns vor dem Spiel gesagt, dass wir unbedingt nochmal zusammen hier einen Titel holen wollen und alles reinwerfen wollen. Und jetzt vom Einsatz her kann ich der Mannschaft jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen.
Du warst heute bei deinem ehemaligen Jugendclub. Du musst, glaube ich, heute sehr viele Hände schütteln. Wie war es für dich, heute wieder zurückzukommen?
Ja, besonders. Jeder, der mich kennt, weiß, welche Verbindung ich nach wie vor zu Lok habe. Ist ein Stück weit nach Hause kommen für mich gewesen. Ja, ich wollte hier unbedingt mit dem Pokal zurück ins Erzgebirge fahren. Das ist uns leider nicht gelungen.
Wie froh bist du jetzt, dass die Saison vorbei ist? Nach so einer durchwachsenen Saison ist das schon ein bisschen...
Ja, die letzten Wochen und Monate haben schon sehr geschlaucht, aufgrund auch der Personallage. Nichtsdestotrotz ist es ja schlussendlich eine enttäuschende Saison gewesen. Jetzt müssen wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dann gemeinsam wieder in der neuen Saison angreifen und ein anderes Gesicht zeigen.
Wir müssen vielleicht kurz aufklären, Martin, das war ja nicht immer deine Interviewstimme. Wer hat da die Fragen noch mitgestellt?
Ja, Paul Steinbach natürlich, der hat ihn nochmal ans Mikrofon gekriegt. Das müssen wir auch korrigieren. Also er hat es, glaube ich, nur gegeben, weil es Paul ist. Und ja, aber nee, also jetzt nur ohne Witz, wie du das schon sagtest, also Erik Majacek ist auch einer der wenigen, der sich dann halt stellt, wenn ein Spiel schlecht läuft und den man dann auch nochmal kriegt und der einen dann ja auch nochmal ein Statement gibt, was irgendwie sinnvoll ist und nicht nur besteht aus, alles war scheiße oder so. Und ja. Ich habe zu ihm in München auch gesagt, ich interviewe euch nicht nur, wenn wir scheiße gespielt haben. Also fand er, glaube ich, auch ein bisschen lustig. Also.
Ja, ist ja auch, ich glaube, er ist auch noch gar nicht zu alt, ne? Also ist ja schon seit Jahren irgendwie bei uns ja auch schon aus Zweitliga-Zeiten. Deswegen gefühlt, ich schätze mir ihn wahrscheinlich älter, als er ist. Ich glaube, er ist erst Mitte 20 und so.
Ja.
Und gerade mit seiner Außendarstellung, dass er halt dann zu den Fans reingeht, dass er auch jetzt sich vor die Mikros stellt, egal wie die Spiele ausgehen, dann auch wie er das entsprechend auch kommentiert, ist, glaube ich, auch das schon kein Geheimnis, dass er einer der nächsten Führungsspieler werden kann und werden soll, auch wenn man so Matze Heidrichs Interviews hört, ist das, glaube ich, schon einer, den man gut hier einsetzen kann, weil er einfach auch weiß, was in Aue funktioniert und was wichtig ist und wie man einfach auftreten muss, kann er, glaube ich, auch ein gutes Vorbild dann auch im Zweifel für Neuzugänge sein. Deswegen Ede Majacek, guter Mann.
Seinen Bruder habe ich auch gesehen, er hat ja auch früher bei Eilenburg gespielt.
Ja, ja. Spielt nicht mehr?
Seine Karriere schon beendet.
Okay.
Toni Majacek, haben wir nicht auch mal gegen den Duell Sachsen-Pokal oder so gehabt? Ich glaube, ja.
Ja, alles klar. Gut, dann können wir übergehen in das letzte Interview dieser Saison, was du dann geführt hast. Und das
habe ich auch nicht geführt, da muss ich die direkt korrigieren.
Okay.
Es war halt auch der Wunsch von unserem Pressesprecher, dass wir das dann auch zusammen machen. Und weil das ja auch gerade sowieso, glaube ich, für alle nicht so angenehm ist und muss Matze dann auch nicht alles dreimal in einem Mikrofon sagen. Und für die anderen ist es, also da ist jetzt noch, neben Paul ist jetzt noch Michael Thiele von Mopo und von Tag 24 dabei. Für die beide ist es auch okay, wenn die dann hier bei uns im Podcast noch mit drin sind.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass wir auch dafür das Material mit nutzen dürfen und in der Phase natürlich verständlich, dass ich Matze Heidrich nicht irgendwie 10-mal immer den gleichen Fragen stellen will. Wir haben es gesagt, Matze Heidrich hier am Mikrofon.
Mir ist jetzt 200.000 gegeben für die erste Runde DFB-Pokal. Inwiefern wird dir dann auch das Geld fehlen bei der Quarter-Zusammenstellung? Oder wäre das eine außerplanmäßige Einnahme gewesen?
Ist es ja immer. Das bleibt ja die DFB-Pokal. Einnahme bleibt ja immer eine außerplanmäßige Thematik. Ein paar Sachen sicherlich deutlich, deutlich einfacher gemacht oder zumindest in der Umsetzung einfacher gemacht. Jetzt rein wirtschaftlich ist das jetzt sicherlich nicht gut, aber heute geht es erstmal darum, wir hätten gerne diesen Pokal geholt. Bin ich 3 Jahre dann hier, im ersten Jahr in Chemnitz sang und klang, das letzte Jahr in der Verlängerung verloren, jetzt im Elfmeterschießen. Ja, geht schon weh, ja.
Jens hatte zur PK am Mittwoch gesagt, man kann auch so durch Wachsen eine gute Saison machen, wenn man den Pokal gewinnt. Was ist es denn jetzt für eine Saison, nachdem man das Pokalspiel verloren hat?
Es ist ja, besser haben wir sie nicht gemacht, also bleibst du durchwachsen. Und Ziel Landespokalsieg, beziehungsweise dann Qualifikation für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde haben wir nicht erreicht. Und deswegen ist das bleibt maximal durchwachsen.
War ja so, dass man heute nochmal alles irgendwie raushauen musste, um was mitzunehmen. Warum hat es die Mannschaft nicht geschafft, eben über die ganze Spieldistanzsäule diese Einstellung auch an den Tag zu legen? Also
ich weiß nicht, ob wir keine Einstellung hatten. Das würde ich jetzt nicht sagen. Das kann ich jetzt, würde ich nicht so unterschreiben. Wir waren einfach dann, hat ja gerade einfach zu fehlerhaft, um uns Torschancen zu kreieren. Wir waren einfach unkonzentriert, weiß ich gar nicht. Und wir haben einfach zu wenig dann aus unseren Möglichkeiten gemacht, aus relativ viel Ballbesitz. Wir waren dann zu schlampig, wir waren zu langsam. Und da haben wir immer irgendwie gefühlt im letzten Drittel die falsche Entscheidung getroffen. Und dann zu wenig uns auch dann in den entscheidenden Phasen noch durchsetzen können. Deswegen gab es aus Chancenarm von unserer Seite und die paar Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir nicht genutzt. So, und das ist relativ einfach erzählt.
Es war so ein altes Sieb in der Saison, dass man Nuschalt-Situation nicht genutzt hat, auch eher das Tempo verschleppt hat. Ist es dahingehend auch dann ganz positiv, dass die Saison jetzt vorbei ist, man dann wirklich zum Saison...
Nö, dafür geht es mir gar nicht jetzt um die Saison damit irgendwie zu verbinden, sondern mir wäre es halt für die Mannschaft wichtig gewesen, das Spiel zu gewinnen, weil du einfach dann den Pokal jetzt hier in der Hand gehabt hättest und jetzt einfach eine andere Stimmung und so ist halt, das muss man ja ehrlich sagen, schon super, also es ist ja nicht mal ärgerlich, das ist einfach scheiße, dass wir halt hier nicht geschafft haben, dann den Pokal zu holen, der ja am Ende des Elfmeterschießen ist dann noch ein bisschen Glückssache oder ja.
Das eine gab es so einen kleinen Disput mit den Fans, wie haben Sie die gesehen?
Ach, dass die Fans dann sauer sind und dann gegebenenfalls dann noch ihre Emotionen ein Stück weit Frauen auflassen. Total in Ordnung, also normal, nix. Ich glaube aber, es war jetzt soweit erstmal alles. Normale Reaktion. Also wenn ihr jetzt einfach nach Hause fahren und nichts machen, würde mich doch wundern. Von daher geht es jetzt, das doch auszuhalten, ist einfach auch dann berechtigt, weil du natürlich dann aus Sicht der Fans dann auch dann zum unterklassigen Gegner fährst. Selbst wenn der jetzt Meister geworden ist, du natürlich dann noch mehr am Ende erwartest, das Spiel zu gewinnen.
Wie wirst du die Sommerpause nutzen jetzt? Machst du erstmal Urlaub und dann geht's mit der Kaderplanung weiter, oder?
Wir sind mittendrin und sind natürlich dran, ein paar Themen halt für die neue Saison vorzubereiten und hoffen, dass wir einfach dann jetzt ohne DFB-Pokal trotzdem in der Lage sein werden, in eine Mannschaft zusammenzubauen, die konkurrenzfähig ist und dann einfach wieder, mit neuem Mut auch dann am 20. Juni ansetzen.
Das machen zu den Fans, hätten sich trotzdem irgendwie ein harmonischeres Ende eben auch gewöhnlich, weil die Fans haben ja die ganze Saison über Höhen und Tiefen, genauso wie die Mannschaft
mit. Ja, erlebt. Das wäre natürlich nochmal, es ist ja auch, gibt ja immer viele, neben dem reinen Fakt des Pokalsiegs gibt es ja dann auch ein paar weiche Faktoren, die einfach dann heute hätte mit einem sehr guten Ergebnis oder mit einem Ergebnis, dem richtigen Ergebnis anders hätten aussehen können. Aber am Ende bleibt der letzte Eindruck, und das ist halt, den können wir erst wieder mit Beginn der Vorbereitung oder halt dann mit dem ersten Spieltag irgendwie gerade rücken. Und solange bleibt halt dieses Spiel heute als letztes stehen und der erste Eindruck ist entscheidend, aber der letzte bleibt und der bleibt halt dann heute einfach negativ.
Nach Meinung, also eine Frage von mir, was halt nichts direkt mit dem Spiel zu tun hat, aber es gibt jetzt seit Wochen ja irgendwie so offene Themen mit Linus Rosenlöcher und Liko Vakancic, Ali Luhn, Steffen Kansa, wie geht's da weiter?
Ja, mach mal nach und nach. Und dann werden wir es bekannt geben, wie es weitergeht. Und das lassen wir jetzt, heute ist auch keine Zeit, um das jetzt zu besprechen nach dem Spiel, das macht sowieso keinen Sinn. Dann ab Montag oder Dienstag dann final klären und dann kurz zur Entscheidung geben.
Ja, einige spannende Aussagen dann trotzdem auch noch drin gewesen. Ich fand's ganz spannend, dass Matze Heidrich die Saison auch eher als durchwachsen bezeichnet, wie du das siehst, Martin, aber ich finde, man kann auch deutlich sagen, dass einfach eine schlechte Saison war, wenn man die Vorsaison auf Platz 6 auch mit einem guten Kader, den man sich zusammengestellt hat, hier zusammengeholt hat und verletzte Miserie hin und her, auf Platz 14 anzukommen und dann auch das Pokalfinale gegen den Viertligisten zu verlieren, da kann man doch auch mal von einer schlechten Saison reden, oder?
Wir waren in der Hinrunde auch Neunter mit Anschluss nach oben, da war es gerade mal 5 Punkte Rückstand.
Ja.
Die Rückrunde ist katastrophal, 16. Platz, schaue ich gerade nochmal nach. Genau, wir haben 2 Punkte mehr als Sandhausen und Sandhausen ist ja so das Sinnbild für Scheiße in der Rückrunde.
Ja.
Ja, das ist die Rückrunde. Der Wechsel zu Jens Hertel ist natürlich komplett hinten, nach hinten losgegangen, kann man nicht anders sagen, leider, ja.
Ja.
Also bisher hat das keine Früchte getragen und ja, was soll er anders sagen? Was soll er denn noch für eine Stimmung verbreiten? Ich finde, der erste Eindruck ist wichtig, der letzte Eindruck bleibt, das bleibt mir jetzt komplett hängen, ja.
Mhm.
Und das trifft's ja auch gut.
Ja.
Und was ich aber im Umfeld aktuell so ein bisschen vermisse, ist das Verständnis dafür, dass die Vereinsführung die Probleme schon wahrnimmt. Also, wenn ich manchmal mir das Zeug auf Social Media durchlese, denke ich halt, was denken denn die Leute, ob die alle dumm sind? Hören die nicht zu, was die Leute sagen? Können die nicht rechnen, was das für so ein Verein bedeutet, wenn jetzt 200.000, 300.000 Euro fehlen? Ne? Das ist einfach mal teilweise eine, ich will jetzt nicht sagen Idiotie, aber es ist teilweise eine Ignoranz, die da vorherrscht, die ist schon Wahnsinn. Die macht mich auch ein bisschen, betroffen oder auch diese, ich meine, es ging ja in beiden Interviews auch nochmal um den Fandisput. Ich stand halt dazwischen, ich hab's halt alles gehört, so, ja, also das war schon heftig. Und auch so Niko Vukancic, der dann noch zurück bellt und lacht und dann heute irgendwie sagt, er geht oder wird's, heute wird's veröffentlicht, ist halt nicht schön am Ende von so einer Saison.
Ja, ja. Aber das ist ja vollkommen richtig. Ne? Letztes Jahr haben wir auch ein Pokalfinale verloren. Nur da hat es uns nicht zu weh getan, weil wir dann dadurch auch schon im DFB-Pokal mit qualifiziert waren und mit Platz 6 eigentlich auch die Drittligasaison gut abschließen konnten. Jetzt gehst du halt wirklich mit dieser doppelten Enttäuschung in der Liga eher unterperformt hast und auch im Sachsenpokal einfach nicht gewonnen hast. Und das ist jetzt einfach auch das, womit wir in die nächsten Monate gehen und uns auf die neue Saison vorbereiten. Und kein schönes Gefühl. Und natürlich ist der Fananspruch immer ein anderer und man fliegt eher in höheren Wolken, als es vielleicht dann die Realität dann zulässt. Aber trotzdem, glaube ich, kann man als Kumpelverein auch von beiden Seiten oder gerade von Seiten der Fans dann auch anders auftreten.
Naja, also ehrlicherweise, es gab ja in sehr schlechten Phasen eigentlich auch noch mal zu wenig Kritik. Da hätte man ja auch mal sagen können, das ist teilweise echt wenig und da wurde nie gepfiffen. Ich finde es auch nach wie vor, was bringt das? Also die Spieler wissen, wenn sie schlecht gespielt haben, okay. Also ich meine, das in der Halbzeit pfeifen zum Beispiel, das glaube ich, das bringt was. Aber so nach dem Spiel dieses Anpöbeln und so, was bringt das denn? Ja, also es weiß jeder, wenn er scheiße gespielt hat. Man sieht es jedem an, wenn er ein Scheißspiel hatte. Also ich verstehe es nicht.
Ja, gut, dafür sind wir halt dann mit unterschiedlichen Leidenschaften damit dabei und der eine kann das dann eher zügeln und der andere muss es dann eher rauslassen und keine Ahnung, 4 Bier kommen dann auch noch im Block dann noch mit dazu, der einem dann die Zunge etwas lockerer werden lässt. Ja, aber schade, dass wir halt darüber sprechen müssen. Ja, sagen wir mal, die Grundlage ist das verlorene Finale und ja, damit müssen wir jetzt einfach in die nächsten Wochen gehen.
Gratulation an Lok an der Stelle. Vielleicht noch Luke Elsner. Ist ja das auch stimmt. Bei denen als unser ehemaliger Jugendspieler.
Absolut, ja, auch einen wichtigen Elfer im Elfmeterschießen dann verwandelt hat. Und an der Stelle können wir vielleicht noch zwei ehemaligen auch zum Pokalsieg glückwünschen, die dann nächste Saison im DFB-Pokal starten können, nämlich Niklas Jeck, unser ja, früher auch Innenverteidiger, spielt jetzt in Illertissen, ist auch Pokalsieger in Bayern geworden, hat, glaube ich, gegen Unterhaching
sogar gegen
geworden,
Unterhaching, ja.
Als Bayernligist. Und Louis Samson hat den, was war es dann, Brandenburg-Pokal?
Brandenburg-Pokal gewonnen. Mit dem RSV Eintracht gegen Krischow haben die gespielt. Krischow ist bei Cottbus und ja, RSV Eintracht, das ist hier Stahnsdorf zwischen Potsdam und Berlin. Also ja. Ich denke mal, dass sie dann auch in Babelsberg spielen werden im DFB-Pokal.
Ja, dann hoffen wir mal auf ein gutes Los. Glückwunsch an Niklas Jeck und Louis Samson. Und wenn wir gerade beim Beglückwünschen sind von ehemaligen, unser ja doch Aue-Podcast-Freund Marcin Sieber ist aufgestiegen mit Klauchau. Wir hatten ihn ja jetzt zuletzt dann auch beim Pokalspiel vor Mikro. Also auch viele Grüße nach Klauchau an Marcin für den Aufstieg. Indie, was war es dann?
Oberliga, das wird, glaube ich, für diese nächste Saison ein Abenteuer. Und ich bin mal gespannt, in welche Staffel sie auch eingeteilt werden. Weil teilweise ist die Einteilung da ja auch ein bisschen wild. Da spielen ja dann Clubs auch noch im Norden, aus dem ziemlich weiten
Süden. Ja, aber Süden. Klauchau wird doch Nordost dann, oder im
Osten, also. Im Süden?
So ja, weiß ich im nicht. Süden
spielen. Müssen wir schauen. Ja. Weißt du, wer die beiden Aufstiegstore geschossen hat?
Nee.
Marian Albustin.
Mensch, kennt man noch der noch Nächste.
Ja.
Können wir auch noch grüßen.
Ja. Und natürlich noch an Florian Hinnel, der ja auch Jugendtrainer ist bei uns im Verein.
Glückwunsch zum Aufstieg. Gut, dann ja, werten wir doch noch mal so ein bisschen die Saison dann insgesamt aus. Und das machen wir ja jedes Jahr aufgrund eurer und unserer Saisonwetten. Vor der Saison, am Anfang, nach so in den ersten paar Spieltagen, ist ja Einsendeschluss, sammeln wir eure Saisonwetten ein. Und da sind auch wieder einige zusammengekommen. Und ja, ich habe mir mal die Zeit genommen und die ausgewertet. Einiges kann ich schon mal spoilern, kommt an Geld wieder für den Verein zusammen. Denn ja, es gibt recht wenige Wetten, die gewonnen wurden, kann ich jetzt hier schon mal sagen. Es gab 6 Tipper, die getippt haben, dass Aue aufsteigt oder gewettet haben, dass Aue aufsteigt. Die Wette ist ja auch gnadenlos verloren gegangen. Martin, du warst einer von ihnen.
Was
sagst du dazu?
Das wusste ich gar nicht mehr.
Knapp daneben. Also neben dir, du hast 50 Euro gesetzt für den Aufstieg, leider nichts geworden. Dann haben wir noch den Fußballpapst 46 bei Twitter, der auch gesagt hat, dass wir aufsteigen, endlich aufsteigen und 20 Euro gewettet hat. Die gehen auch mit in den Sammeltopf, genauso wie Josi Chosi, die hier gewettet hat, wie jedes Jahr, dass Aue aufsteigt. Da gehen 30 Euro in den Wetttopf. Und auch der Erla bei Insta hat vor der Saison 50 Euro drauf getippt, hat ja auch seinen Namen dazu geschrieben, Thorsten, viele Grüße. Dass wir als Meister aufsteigen und die 50 Euro sind dann auch leider als Wetteinsatz jetzt im Topf angelangt. So, das waren die 5 Aufstiegswetten. Dann gucken wir mal, Martin, gemeinsam auf die Torschützenliste der dritten Liga. Fatih Kaya hat mit 20 Toren die Torschützenkanone geholt. Gar nicht zu viel Tore, ne? Bei 38 Spielen 20 Tore. Ja. Ist jetzt nicht so die Stürmerliga.
Ist aber auch so, dass die Torschützenkönige selten aufsteigen, ne?
Ja, das stimmt. Dahinter kommt dann von Dresden da ferner. Ja, unser bester Torschütze Marcel Bär mit 11 Toren in 27 Spielen, muss man dazu sagen. Stefaniak mit 9 Toren, Siaric mit 6 Toren und Klausen mit 5 Toren, was, glaube ich, für Mika Klausen auch ein guter Start in die Profikarriere in der dritten Liga dann entsprechend war. Also ein gutes Debüt bei uns. Ja, was sagst du dazu? Marcel Beer, Stefaniak sind unsere Top-Torschützen mit Marcel Beer 27 Spiele, Stefaniak 28 Spiele, haben sozusagen ein Viertel der Zeit nicht gespielt und waren dann trotzdem unsere Top-Torschützen. Was sagt dir das, Martin?
Ja, sagt mir natürlich, was Marcel Beer für ein Ausnahmestürmer ist und wie schwer er zu ersetzen ist. Und das ist natürlich scheiße, aber wenn du dich mal erinnerst, er hat 3-4 Mal die Latte noch getroffen. Mhm. Also er könnte ja auch durchaus bei 15 Toren stehen und dann hätte er ja fast einen Schnitt von über einem halben Tor pro Spiel. Das ist natürlich Wahnsinn, die Quote. Und Stefaniak ist jetzt eigentlich auch nicht der klassische Stürmer, aber es zeigt ja vielleicht auch das Problem, dass die Qualität vorne halt fehlt.
Ja, ganz genau. Also wir sind bei den geschossenen Toren 13. in der Tabelle von den 20 Mannschaften. Also nach vorn fehlt halt die Qualität, wie du es gesagt hast. Sicherlich auch durch die Verletzungen und auch rote Karte Strafe bei Stefaniak ja auch mit in der Saison gewesen. Und dahinter kommt halt auch nichts, ne? Mit Ciaric mit 6 Toren, Klausen 5 Tore, die aber ja auch nur einen Bruchteil der Spiele gemacht haben. Fehlt halt wirklich so eine offensive Konstanz einfach im Spiel. Da muss halt dringend nachgebessert werden. Und ja, 2 Stürmer haben wir ja dann auch schon für die neue Saison mit verpflichtet. Wir gucken nochmal auf die Saisonwetten, denn da gibt es auch einige von euch, die auf gewisse Torschützen getippt haben. Zum Beispiel Moritz 1436 bei Instagram hat 20 Euro draufgesetzt, dass Ricky Bornschein zweistellig trifft. Martin, wie viele Tore hat Ricky Bornschein geschossen in der Liga?
Na, mit Pokal könnte stimmen, oder?
Zweistellig?
Boah, wie viel hat er denn gegen
Ricky Bornschein hat 0 Treffer in der dritten Liga.
Nee, in der dritten Liga, aber mit Pokalen, mit Pokal. Pokal hat er 3 Tore, 4 Tore oder so.
Ja, das war bei, wo war das, bei Tapfer Leipzig oder ja. So, das ist ein Spiel.
4 Tore hat er gemacht im Pokal.
Ja.
Okay.
Ja. Also, okay, das ist knapp dann an zweistellig dran, aber leider auch verloren. Insgesamt muss man ja auch sagen, aber Ricky Bornschein, tatsächlich schwierige Saison, natürlich auch jetzt schwierige Saison erstmal auch wegen seiner Krankheit, wo wir jetzt noch alles Gute wünschen. Aber gut, insgesamt natürlich auch Schwierigkeiten gehabt, spielerisch so in der dritten Liga anzukommen. Aber jetzt geht erstmal alles, dass er erstmal wieder gesund wird. Ansonsten vom Tippen hat noch Schnako bei Twitter gewettet, dass Omar Ciaric insgesamt 12 direkte Torbeteiligungen hat. Das hat leider nicht geklappt. Ich hatte es schon gesagt. 6 Tore, 3 Vorlagen hat der Omar noch gemacht. Die 25 Euro sind auch leider verloren gegangen. Und bei Twitter noch der User MicroBSG 1946 hat noch getippt, dass Sean Seitz mindestens 10 Scorer bekommt. Auch Sean Seitz hat leider nur 2 Tore gemacht. Dafür gibt es dann 10 Euro von Marco in die Spendenkasse. Schon seit, ja, jetzt in München ja das Tor gemacht und ich glaube, wo hat er noch ein Tor gemacht? Es war, glaube ich, gegen Hannover 2, weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren es nur 2 Tore. Schon seit, glaube ich, auch einer der wirklichen Verlierer in diesem Jahr, wenn man sich so auf die Hoffnungen konzentriert, die man vor der Saison auch in ihn hatte, sich weiterzuentwickeln und eine prägende Position in der Mannschaft einzunehmen. Das hat dann leider nicht geklappt. Nebulus bei Twitter hat auch getippt, dass Beer mindestens 10 Buden macht. Dafür hat er 25 Euro getippt. Die muss er nicht zahlen, aber seine Wette.
Das andere Tor von Schon Seitz war natürlich in Sandhausen.
In Sandhausen.
Wo auch eins sonst von den, beim 6-4.
Von den 6-4, genau. Ja, richtig. Danke fürs Nachgucken. Nebulus Jens hat 2 Wetten eingereicht. 10 Buden von Beer, 25 Euro. Hat er recht. Gute Wette. Er sagte aber auch, dass wir zu Hause mindestens 34 Punkte holen. Und jetzt Frage an dich, Martin. Wie viele Punkte haben wir zu Hause geholt? Was schätzt du? 34? Mehr? Weniger?
Wir hatten insgesamt 48, 50? 9?
Hm? 50? 50 insgesamt?
50 Punkte, ne? Dann würde ich sagen, wir haben 35.
Ja, 33. Also Wette verloren, diesen Teil der Wette Jens verloren. 25 Euro gehen in den Spendentopf. Wir haben zu Hause 33 Punkte geholt, 10 Siege, 6 Niederlagen, 3 Unentschieden. sind da auf Platz 9 in der Heimtabelle und du hast vorhin schon gesagt, in der Auswärtstabelle sind wir 16. knapp vor den Abstiegsplätzen. Dort haben wir nur 5 Auswärtssiege geholt, 2 Unentschieden und 12 Niederlagen. Das macht dann 17 Punkte.
Naja, ist natürlich jetzt echt ärgerlich, wenn du nur mal überlegst, letzte Heimspiel, da trifft dieser ehemalige Zwickauer da noch fast in der Nachspielzeit. Also Jens, knapper geht's nicht. Oder ja, das Ding gegen Bielefeld oder das Ding gegen Hansa. Also wie oft wir alleine noch den einen Punkt verspielt haben.
Wie viel wir dann auch, glaube ich, gerade in der Hinrunde so im Herbst dann einfach so in der Nachspielzeit noch Bälle Tore gekriegt haben. Klar. Aber so gewinnst du halt nur Spiele. Es gibt noch eine weitere Wette von dem Twitter-User Lausel, der oder die nämlich getippt haben, auch Doppelwette, 20 Euro, wenn Stefaniak am Ende der Saison mehr Tore geschossen hat als Stefan Kutschke. Die Wette gefällt mir sehr gut. Was denkst du, hat Stefaniak mit seinen 9 Toren mehr gemacht als Kutschke?
Ach, Kutschke spielt doch keine Rolle mehr bei Dynamo, also ja.
So sieht's aus, Kutschke nur mit 7 Toren, trotz der erfolgreichen Dynamo-Saison. Deswegen die Wette gewonnen, Lausel, beziehungsweise du hast ja gesagt, 20 Euro gibst du, wenn das passiert. Deswegen vielen Dank für die 20 Euro. Und Lausel hatte noch eine zweite Wette, denn es wurde dann zugesagt, 5 Euro für jedes Spiel zu geben, was Aue vor 10.000 Zuschauern bestreitet. Die Heimspiele habe ich dann hier mal ausgewertet. Und das waren dann 10 Spiele, die Aue hier gemacht hat. Die meisten Zuschauer beim Derby gegen Dresden, was ja auch noch sehr erfolgreich war, dann Anfang der Saison. Und zuletzt ja auch gegen Sandhausen, wo wir es nochmal gezeigt haben, mit knapp 11.000 Zuschauern. Wie wichtig dann der Fansupport ist, auch wenn das Spiel verloren ging. Also 10 mal 5 Euro sind nochmal 35 Euro für die Spendenkasse.
Und Überraschung der Saison für mich an Zuschauerzahl war das Spiel gegen Dortmund an Ostern, wo man, glaube ich, sich so ein bisschen auch Gedanken gemacht hat, ob Ostersonntag um 19.30 Uhr eine gute Anschlusszeit ist. Ja, aber das ist es, weil gerade auch viele Exil-Auer-Fans dann halt mal bei der Familie absolut sind.
Absolut. Genau, das wird es dann nächstes Jahr nicht mehr geben. Ne? Dortmund ist abgestiegen,
ja.
Stuttgart ist drin geblieben. Ne? Ja. Die bringen da nicht so viele Gästefans dann mit. Okay, was haben wir noch für Wetten? Wir gehen nochmal durch. Es gibt eine Wette von unserem Freund Florian, der ja auch ab und zu hier schon mal im Podcast mit dabei war. Florian wettete, dass die U19 in der neu gegründeten Youth League unter die ersten 3 kommt und dann in der Hauptrunde sich für die Hauptrunde qualifiziert. Dafür hat er 40 Euro eingesetzt. Das hat die U19 leider nicht geschafft. Die U19 ist in der Vorrunde auf Platz 5 von 8 gekommen. Glücklicherweise vor Dresden noch. Das ist ja ganz gut. Aber die Hauptrunde haben sie dann nicht erreicht, beziehungsweise dann in der Hauptrunde, die sie gespielt haben, sind sie dann in der Zwischenrunde auf Platz 4 von 7 gekommen aktuell. Also insgesamt ja dann, glaube ich, auch ein ganz rundes und gutes Ergebnis. Ansonsten gibt es noch, was haben wir noch für eine Wette? Wir haben einen Twitter-User, den du, glaube ich, auch gut kennst aus Potsdam, oder? JR Mail, Martin?
Ja, genau.
Wie heißt er? Auch Jens, glaube ich, oder? Jens, genau. Viele Grüße an Jens. Jens wettet, dass wir nächste Saison ein besseres Torverhältnis haben als letzte Saison. Sonst 10 Euro. Ansonsten, dass wir nächste Saison mehr Punkte auswärts holen als diese Saison. Sonst 9 Euro. Und dass wir den Sachsenpokal holen. Sonst 10 Euro. Ja, Jens, da muss ich leider sagen, alle 3 Wetten leider verloren. Letztes Jahr hatten wir plus 4 als Tordifferenz. Dieses Jahr ja, wie gesagt, minus 13. Im letzten Jahr haben wir 19 Auswärtspunkte geholt, dieses Jahr 17 und den Sachsenpokal haben wir auch nicht geholt. Das sind dann leider wieder 30 Euro, die hier in den Spendentopf gehen. Und genauso unser Co-Host Tobias, der auf eine positive Tordifferenz getippt hat, das haben wir nicht geschafft. Und ich muss leider auch meine 50 Euro zahlen, denn ich tippte vor der Saison, dass ein Spiel abgesagt wird wegen Schneefall. Und da muss man sagen, enttäuschend, das gab es leider diese Saison nicht.
Haben wir es dann?
Das waren die Wetten, ja. Das waren die Wetten. So, vielen Dank für eure Teilnahme. Ich schreibe dann nochmal einzeln euch an und gebe nochmal das bekannt, wie dann das Geld entsprechend an den Verein gespendet wird. Vielen Dank für alle, die sich beteiligt haben und an alle, die sich nächstes Jahr beteiligen wollen. Gerne schon mal überlegen, was denn die Saisonwette sein wird. Neuzugang, da sind wir dann auch schon wieder, neue Saison. Wir gucken mal auf die Neuzugänge. Da gab es heute auch schon einen Neuzugang. Martin, wer wird uns verstärken im nächsten Jahr?
Ryan Malone, der war vorher beim FC Ingolstadt und mit Jens Hertel zusammen bei Hansa Rostock und ich meine auch bei Magdeburg, ne? Waren die nicht bei beiden Stationen zusammen? Ja, ist ein vielseitiger Verteidiger. Ich glaube, er ist bekannt für seine langen Einwürfe und ja, ist auch auf jeden Fall im gesetzteren Alter. Ist übrigens ziemlich genau ein Jahr jünger als ich. Ja, genau, also wird 33 diesen Sommer schon und ist wahrscheinlich dann auch so seine letzte große Station. US-Amerikaner, 10 Jahre jetzt in Deutschland. Ich glaube, ein richtig guter Drittliga-Spieler an der Qualität auf jeden Fall. Und ja, war jetzt aber bei Ingolstadt jetzt nicht mehr Stammspieler zuletzt.
Ja, auch von den States kann ich es auch nachvollziehen. Auch eher ein positives Bild von ihm. Auch wohl relativ offensiv stark mit einigen Toren. 3 Tore, 7 Vorlagen diese Saison. Also das ist schon richtig stark. Wenn ich es richtig rausgesucht habe. Deswegen glaube ich, kann man sich doch gut drauf freuen, dass wir hier eine gute Verstärkung für die Abwehr geholt haben. Ja, die anderen, Erik Weinauer für den Sturm, hat mir ja schon gesagt, von Karlsruhe, Julian Günther Schmidt von
Saarbrücken,
ja doch eher auch für die Offensive. Jetzt geht's, glaube ich, auch die Abwehr nochmal enorm zu stärken, denn heute hat der Verein bekannt gegeben, dass uns ja doch auch 4 defensive Spieler verlassen werden, mit Steffen Kanzer, Niko Vukancic, Ali Luhn und Linus Rosenlöcher verlassen uns dann die 4 ja, Defensivspezialisten.
Die fast immer gespielt haben in der Rückrunde. Also jetzt, Vukancic war natürlich häufiger verletzt, aber die anderen 3 ja schon.
Ja, ja. Steffen Kanzer, großer Spieler aus Zweitliga-Zeiten ja auch schon, glaube ich, nie sich wirklich so auf der Innenverteidigerposition dann, sagen wir mal, langfristig durchgesetzt, aber doch auch viele Schlachten mit uns gekämpft. In Erinnerung bleibt dann dieses Jahr so der Ausgleich in Unterhaching noch in der Nachspielzeit. Ich
muss dich korrigieren, der war bei uns nicht in der zweiten Liga, der kam nach dem Abstieg.
Steffen Kanzer?
Mhm. Der kam nach dem Abstieg von Zwickau.
Ach Mensch, siehst du, so gefühlt habe ich irgendwie gefühlt, dass er schon irgendwie länger da ist als jetzt nur 3 Jahre. Okay, Niko Vukancic tut natürlich auch sehr weh. Starker Innenverteidiger, glaube ich, derjenige bei der Kombination jetzt hier, der wirklich auch, dem ich auch zutrauen würde, höherklassig zu spielen. Dieses Jahr natürlich enorm verletzungsanfällig gewesen oder verletzt gewesen. Ich hoffe natürlich, drücke ihm die Daumen, dass er irgendwie in Zukunft auch mehr spielen kann bei einem Verein, den er jetzt dann sicherlich finden wird. Ali Luhn, auch guter Typ, gerade auch in der Rückrunde, glaube ich, gute Spiele für uns gemacht, insgesamt Tore, wichtige Tore gemacht. Verlässt uns jetzt aber und Linus Rosenlöcher ja, verlässt uns auch. Mal gucken, wo sie dann nach Aue landen werden.
Alles Gute.
Alles Gute von der Seite. Gut, was haben wir noch, Martin? Was, wenn du so Revue passieren lässt diese Saison, was macht denn Hoffnung für dich in der neuen Saison? Es ist ja gefühlt dann doch auch ein großer Umbruch, der uns bevorsteht mit den ganzen Abgängen.
Was mir Hoffnung macht, Matze Heidrich, Jens Hertel haben wir auf jeden Fall im Sportlichen 2 Leute, die Probleme klar benennen. Das war ja auch in der Vergangenheit schon anders, wo man sich darüber eher ausgeschwiegen hat oder ja, wo auch vielleicht der Sportdirektor fehlte. Also wenn man sich jetzt an die Zeit unter Helge Leonhardt erinnert, sind ja ein paar abenteuerliche Sachen, wenn man sich mal das überlegt, dass es Spieler gab, zum Beispiel mit denen gar nicht der Sportdirektor verhandelt hatte oder so. Ja, ist auch nochmal sowas, was ich jetzt in einem Podcast gehört habe. Vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal den Tipp unterbringen, der Podcast Der Schacht, Fußball, Kultur, Erzgebirge vom MDR. In, glaube ich, 4 Folgen wird ja auch nochmal so ein bisschen die Geschichte von Aue erzählt und die ganze Ära Leonhardt kritisch durchaus ja, beäugt. Kann man, glaube ich, empfehlen. Werden jetzt viele Leute sagen, ja, was lerne ich da Neues als Aue-Fan? Aber das ist ja klar, ist ja immer so, jemand, der natürlich Aue-Fan ist, der weiß natürlich auch viel über die Geschichte. Aber ich glaube, es ist vom Storytelling schon ein ganz gutes Produkt Und ja, Gregor Rühl ist da der Host. Viele Grüße, die hatten uns ja auch gebeten, uns das, ob wir uns das mal anhören. Und ich kann das durchaus auch empfehlen, auch wenn ich jetzt die Folge mit den Fans, ich weiß nicht, ob du schon den, hast du schon den ganzen Podcast gehört?
Ich hab's schon komplett gehört.
Ich fand die letzte Folge mit den Fans, die fand ich ein bisschen schwach, weil das auch natürlich jetzt auch an wenigen Fans natürlich aufgehängt ist, aber ich weiß nicht, ich würde sagen, zum Beispiel, ich meine, ich sehe das bei unserer Hörerschaft, es gibt eigentlich immer mindestens zwei Typen von Fans, und einmal die im Erzgebirge irgendwie sind, aber wir haben auch sehr viele Exil-Fans, und ja, die werden da zum Beispiel ja gar nicht erwähnt. Und ich meine, fahren wir zum Auswärtsspiel in Westdeutschland, da ist halt einfach oft ein Drittel oder die Hälfte der Leute gar nicht mehr aus dem Erzgebirge, sondern wohnt in ganz Deutschland verstreut.
Ja, gut, dafür ist es dann halt authentisch, was er halt macht. Gregor ist ja dann auch vor Ort gewesen zu sein, hat uns sozusagen die ganze Saison mit begleitet. Ich glaube sogar beim Dortmund Freundschaftsspiel vor der Saison war er mit im Stadion, und dann regelmäßig hat er sozusagen den Verein und auch die Fans so ein bisschen mit begleitet und hat, finde ich, auch vier gute Folgen draus gemacht, geht jeweils eine Dreiviertelstunde, kann man sich gut anhören. Du hast gesagt, groß sozusagen inhaltlicher Mehrwert, was wir so noch nicht wussten, es kommt, glaube ich, nicht so rüber, aber trotzdem nochmal so zusammengefasst, auch nochmal so ein bisschen die Leonard-Ära zusammengefasst, das ist
kritisch
schon echt
gewürdigt,
gut gemacht,
würde ich das mal nennen.
Genau, ja, aber auch halt auch so diese Divergenz zu sagen, ohne Leonard würden wir nicht da stehen, wo wir stehen, genau. Was ich unterschreiben würde. Und genauso aber natürlich, dass er oder beide Brüder sozusagen auch natürlich gewisse Eigenheiten hatten, die auch schon sehr speziell einfach auch waren und die man natürlich auch da offen ansprechen kann und die natürlich auch jetzt so in der Rückschau einfach immer skurriler werden, wenn man bedenkt, was da einfach passiert ist bei uns im Verein. Aber trotzdem immer wertschätzend und auch immer mit einem Respekt in der Stimme bei Gregor Rühl wird unser Verein, finde ich, sehr positiv auch dargestellt, wenn auch so ein paar Eigenheiten und ein bisschen Folklore drumherum natürlich immer dazugehört. Aber kann man sich auf jeden Fall anhören, ist sehr kurzweilig. Könnt ihr gern und gut in der Sommerpause einfach mal euch anhören. Gut, dann sind wir schon bei der Sommerpause. Martin, was ist dein Highlight in der Sommerpause?
Na, ich feiere zur EM der Frauen in die Schweiz, habe schon gebucht. Und ich fahre sozusagen, ich komme aus Nordirland wieder und dann jetzt direkt in die Schweiz. Also es ist ein Fußballsommer auf jeden Fall.
Sehr gut. Ich wollte natürlich auf unser Auswärtsspiel in Nordirland drauf hinaus, nach Glenavon, beziehungsweise Lurgan ist ja die Stadt, das Glenavon FC, wo wir dann spielen werden. Bei mir auch Flug gebucht, Unterkunft gebucht, also es geht Freitag los und ich glaube Montagvormittag fliege ich dann wieder zurück von Hamburg. Wenn es Hörerinnen und Hörer gibt, die von Hamburg aus auch mit nach Nordirland starten, dann meldet euch doch gerne mal bei uns oder bei mir. Vielleicht kann man sich dann auch zusammentun. Also ich fliege nach Dublin und fahre dann hoch mit dem Bus, was relativ einfach ist, von Dublin nach Belfast zu fahren. Und wir treffen dann auf mehr als 800 Schlachtenbummler aus dem Erzgebirge, weil das hat der Verein bekannt gegeben. Die erste Charge, die aus Nordirland, die erste Ticketcharge, die aus Nordirland kam, wurde jetzt verkauft und es ist mit 800 Stück über den Ladentisch gegangen. Also 800 Leute kommen auf jeden Fall mit nach Nordirland. Da ist, glaube ich, das Kontingent von Ullmann-Reisen für die organisierte Fanreise schon mit dabei. Aber viele, so wie wir beide ja auch, fahren einfach selbst organisiert hin. Und auch jeden, der jetzt noch mit dem Gedanken spielt, ich glaube, man soll sich keine Gedanken machen, da kein Ticket zu bekommen. Also ich glaube, da wird es auf jeden Fall noch Möglichkeiten geben, reinzukommen. Und es soll wohl auch nochmal so eine zweite Auswärtsticket-Charge geben, die dann über den Verein direkt auch verkauft werden. Also das wird auch ein richtig gutes Erlebnis, wenn wir hier mal Aue International nicht nur irgendwie ins Internet tippen, sondern wirklich vor Ort dann beweisen, dass wir auch international fahren können und einen riesen Auswärtsmob stellen können.
Ja, was mit Hörertreffen?
Ja, was mit Hörertreffen?
Sagt mal Bescheid, wenn ihr Bock habt, vor oder nach dem Spiel uns zusammenzusetzen. Vielleicht schaffen wir auch eine Folge vor Ort. Meldet euch am besten bei uns über die sozialen Netzwerke, wenn ihr Bock drauf habt. Dann können wir schauen, ob es genug Interesse gibt und das irgendwie, wir das irgendwie machen können oder ja, vielleicht dann auch einen Raum da bekommen. Oder.
Genau. meldet euch, wenn ihr Bock habt, auf eine gemeinsame Folge direkt dort vor Ort, die wir aufzeichnen oder uns dann einfach dort irgendwie zusammentun als Gruppe. Das wird auch ein Riesenereignis. Gut, Martin, wie geht's dir? Bist du auch froh, dass die Saison jetzt erstmal wieder vorbei ist?
Ehrlicherweise nicht. Also es schafft schon sehr viel Struktur, dieses ganze Reisen. Und man muss mal Freitag frei nehmen, fragen oder darf ich mal Mittwoch nach Rostock fahren oder so, ist schon, ja, das strukturiert. Das dazu.
Ja, also ich bin ehrlich, ich bin dann ganz froh, auch immer so dieses Auf und Ab und immer diese Hoffnung, die man ja auch in der Saison dann immer hatte und am Ende dann im Zweifel auch irgendwie die Angst, doch noch unten rein zu rutschen. Das brauche ich erstmal nicht. Ich freue mich auf zwei ruhige Monate, die dann unterbrochen werden mit der Auswärtsfahrt. Es geht am 20. Juni schon los für die Mannschaft, Trainingsauftakt im Erzgebirge. Und dann ist ja auch das große Highlight im nächsten Jahr die 80 Jahre Fußball in Aue. Mit der Gründung 1946, 2026 gehen wir wieder mal in eine Jubiläumssaison. Und ja, die gilt es gut vorzubereiten und auch als Fan natürlich gut zu begleiten. Dafür sind wir als Our Podcast da und das werden wir dann auch im nächsten Jahr tun. In diesem Sinne, Martin, wenn alles gesagt ist, verabschieden wir euch in die Sommerpause. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.